Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat im Frankfurter Römer den deutschsprachigen Roman des Jahres ausgezeichnet. Sascha Stanisic erhält den Deutschen Buchpreis 2019 für seinen Roman Herkunft. Die Buchmesse, sie wird gleich feierlich eröffnet. Gastland ist dieses Jahr Norwegen. Und Kronprinzessin Mette, die ist mit einem Sonderzug, gefüllt mit Schriftstellern aus Norwegen natürlich, nach Frankfurt gekommen. Jan Drees, mein Kollege, Redakteur im Büchermarkt des Deutschlandfunks, ist in Frankfurt auf dem Messegelände. Gestern also Deutscher Buchpreis, heute Vormittag die Eröffnungspressekonferenz, auch mit Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, die starke Worte fand. In Polen tobt eine Art Kulturkrieg, sagte sie. Herr Drees, Ihr erster Eindruck von dieser Messe?
Wie bereits in den vergangenen Jahren, so ist auch diese Buchmesse hoch politisiert. Das haben wir bereits gestern gesehen, als Sascha Stanisic in seiner Dankesrede zum Deutschen Buchpreis einen anderen Literaturnobelpreisträger angriff, nämlich Peter Handke. Stanisic sagte vor dem Festpublikum im Frankfurter Römer:
Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat und die in seine Texte der 90er Jahre hineinreicht. Und das ist komisch, finde ich, dass man sich die Wirklichkeit, in der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht.
Der Gewinner des Deutschen Buchpreises, Sascha Stanisic, war das. Am heutigen Vormittag zeigte sich die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wiederum besorgt über den Sieg der Nationalkonservativen bei der Parlamentswahl in Polen am Sonntag. Ihrer Befürchtung nach seien vor allem Theater und Museen bedroht, da diese mehrheitlich von der öffentlichen Hand finanziert werden.
Wir haben also gehört, Kritik am Literaturnobelpreisträger Peter Handke einerseits, Sorge um Polen andererseits. Gibt es sowas wie positive Signale von der Frankfurter Buchmesse, Herr Drees?
Überraschenderweise ja, denn der Umsatz im deutschen Buchhandel ist zuletzt gestiegen. Bei der Eröffnungspressekonferenz sprach auch Heinrich Riedmüller, der Vorstand des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Bei seinem letzten großen Branchenauftritt kommende Woche wird er in seiner Position abgelöst von der Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs. Riedmüller, sichtlich erfreut, vermeldete für die ersten 9 Monate dieses Jahres ein Umsatzplus von 2,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend sind hierfür neben veränderten Verkaufskonzepten 2 Sachbuchbereiche, die unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten abbilden. In der Sparte Natur und Technik, wir denken sofort an Fridays for Future, lag die Steigerung bei 26% und in der Sparte Politik und Wirtschaft bei beeindruckenden 18%.
Ja, und Sachbücher wie Damen mit Charme sind einfach ein Kassenschlager offenbar. Welche Bedeutung hat das Medium Buch? Wir haben gehört, der Außenminister sagt mal ein bisschen weniger aufs Handy gucken, mehr lesen. Also Buch und Autorin, welche Bedeutung kommt denn zu?
Das Buch als Vertiefungs- und Entschleunigungsmedium ist weiterhin das größte Gegengewicht zu allen oberflächlich überhitzten Diskursen, wie sie zum Beispiel in den weniger schönen Ecken des Internets geführt werden. Das ist wichtig, gerade vor dem Hintergrund der ebenfalls heute veröffentlichten Shell-Studie, die der hiesigen Jugend eine beängstigende Empfänglichkeit für populistische Parolen bescheinigt. Das ist das eine. Großes Thema auf dieser 71. Frankfurter Buchmesse bleibt die Digitalisierung, was gewürdigt wird unter anderem mit einer Konferenz zu neuen Technologien wie künstliche Intelligenz und Big Data Analytics, also der Verarbeitung beispielsweise von Leserdaten, die bei E-Book-Nutzern erhoben werden können. Und auf diese beiden Felder beziehend sprach bei der Eröffnungspressekonferenz auch Francis Gurry, der aktuelle Generaldirektor der Organisation für geistiges Eigentum. Und Gurry betonte, dass zukünftig auch künstliche Intelligenz in der Lage sein könnte, Bücher zu schreiben. Zugleich erinnerte er an die singuläre Bedeutung menschlicher Autorenschaft, was nur logisch ist. Oder um noch einmal mit der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk zu sprechen: Die Literatur ist ein Ort der Freiheit, auch im gegenwärtigen Polen mit dem Regierungsmandat der rechten PiS-Partei. Schriftsteller, sagt Tokarczuk, brauchen nämlich nur einen Stift und Papier, um sich mitzuteilen, und Verlage sind nach wie vor nicht in staatlicher, sondern in öffentlicher Hand. Lassen Sie mich hinzufügen, das Konsumverhalten von Buchlesern lässt sich nicht mit Big Data ermitteln. Also Papier ist überwachungsresistent. Somit bleibt das Buch auch im digitalen Jahr 2019 ein Ort der Freiheit, ein Ort, an dem der Mensch als Mensch weiterhin seinen Eigenwert besitzt, in all seiner Widersprüchlichkeit. Und das ist doch ein schöner Ausblick.
Tröstliche, hoffnungsvolle Worte meines Kollegen Jan Drees, Redakteur im Büchermarkt des Deutschlandfunks. Und die kommenden Büchermarkt-Sendungen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kommen natürlich alle live aus Frankfurt von der Buchmesse, auch mit Jan Drees. Am Samstag dann gleich eine ganze Streitkultur zur Frage, braucht Literatur eigentlich Political Correctness? Ihnen eine gute Zeit in Frankfurt. Wir machen weiter mit Kunst, mit bildender Kunst. Und wie so oft begann der Ruhm auch dieses Malers, um den es jetzt geht, erst wenige Jahre nach seinem Tod 1903. Paul Gauguin begann erstmal als Börsenmakler. Dann erst malte er, zählte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zu den späten Impressionisten. Wir kennen ihn als Maler der Südsee, wohin er aus Paris nicht nur aus Begeisterung, sondern auch aus Armut sich zurückzog. Die französische Kolonie Tahiti und ganz Polynesien inspirierten ihn. Seine Motive zivilisationsungeschädigter Natur, die scheinen ja so harmlos zu sein, dass sie gern schon mal als Badetuchmotive auf Frottee-Handtüchern durchgehen. Im Zuge des Postkolonialismus und der Debatten können diese Porträts, die jetzt in der Londoner National Gallery gezeigt werden, aber nicht mehr als ozeanische Harmlosigkeiten oder folkloristische Gemälde einer heilen und magischen Welt einfach so durchgehen. Sie werfen Fragen auf. Nach dem männlichen Blick, der Rolle des kolonialen Eroberers, der Bedeutung nackter junger Mädchen. Friedbert Meurer sah die Londoner Schau.
Eine junge Frau aus Tahiti trägt ein blau-weiß gestreiftes Kleid. Sie hat sich weiße und rote exotische Blumen in ihr Haar gesteckt. Sie heißt Teamana, also genau wie Paul Gauguins junge Frau. Aber dem Gemälde liegen zwei Irrtümer zugrunde. Einer ist, dass die Porträtierte wohl gar nicht Gauguins Frau ist. Der Maler behauptet das zwar in seiner Autobiografie Noah Noah, aber die deutsche Co-Kuratorin Cornelia Homburg kommt zu einem anderen Schluss.
Wir wissen inzwischen, dass er sowohl in Briefen und sicherlich in seinen Schriften, vor allen Dingen Noah Noah, dass das größtenteils nicht auf der Wahrheit besteht. Die Frauen sind Modelle, die er in Tahiti getroffen hat, aber wir wissen nicht, wer sie sind.
Irrtum Nummer zwei ist, dass dieses Porträt, wie viele andere Gauguins auch, nur bedingt ein Porträt ist. Er wollte die Reinheit der polynesischen Kultur zeigen. Das blau-weiße Kleid wurde der jungen Frau von französischen Missionaren übergezogen. Hinter der Frau sind einheimische Götter, Masken und Schriftzeichen zu sehen, also die Mythenwelt Ozeaniens. Das Porträt als solches ist zweitrangig.
Frankreich war natürlich die koloniale Herrschaft von Tahiti. Vor allen Dingen referiert er an Mythen von Tahiti. Und damit will Gauguin ganz deutlich diese Figur in einen größeren, zeitloseren Kontext bringen.
Aber natürlich ging es Paul Gauguin doch um die Frauen. Er beutete sie als weißer Mann sexuell aus. Seine Frauen waren erst 13 oder 14 Jahre alt. Und hier beginnt der problematische Aspekt der Ausstellung. Die National Gallery zeigt lediglich 4 Porträts polynesischer Frauen und stattdessen zum Beispiel Plastiken, die Gauguin selbst ausdrucksstark als Leidensfigur zeigen. Ist diese verkürzte Auswahl ein Akt der Selbstzensur gegenüber der MeToo-Bewegung? Pflichtbewusst heißt es in einem erklärenden Text, dass Gauguin seine, Zitat, privilegierte Stellung als weißer Kolonialeuropäer ausnutzte, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. Kuratorin Cornelia Homburg pocht darauf, die Schau wolle die Widersprüchlichkeit Gauguins zeigen.
Einerseits geht er nach Tahiti, weil das eine französische Kolonie ist. Das heißt, er hat Privilegien als Franzose. An der anderen Seite ist er schon tief an der Kultur interessiert, die er neu erfährt und in der er natürlich seine Kunst entwickeln will.
In den späten Jahren, als er sozial isoliert, mittellos und krank war, zog es Gauguin immer mehr zum Thema Religion hin. Ein Gemälde porträtiert 3 Personen, ein polynesisches nacktes Mädchen, eine weitere barbusige junge Frau und links Gauguins verstorbenen Malerfreund Meyer de Haan. Er ist der Europäer mit teuflischen Krallen, wirkt aber in der knienden Pose fast schuldbewusst.
Was Sie hier sehen, ist eigentlich eine Darstellung, in der Meyer de Haan die judeo-christliche Tradition, die westliche Tradition darstellt. Die Figur in der Mitte von einem Tempel aus Borobudur in Java, von dem er Fotografien bei sich hatte, in Polynesia. Und dann eine Frau aus Polynesien, die vielleicht auf einem echten Modell basiert, aber die hier die maorische Religion, Tradition darstellt.
Das Bild trägt den Titel »Barbarische Geschichten«. Aber wer ist hier der Barbar? Der Europäer, der die polynesische Kultur unterdrückt? Für Gauguin war barbarisch aber kein negatives Wort. Es beschreibt für ihn das Ursprüngliche und Wilde, das ihn an Polynesien so faszinierte. Beutete er so Tahiti als Künstler ein zweites Mal aus oder gab er der Kultur ihre Würde zurück? Das ist die spannende Frage, die die Schau letzten Endes doch sehr sehenswert macht.
Sagt Friedbert Meurer. Der Großbrand der gotischen Kathedrale von Notre-Dame. Wir erinnern uns, war am 15. und 16. April dieses Jahres, also vor einem halben Jahr. Das historische Bauwerk wurde teilweise zerstört. Der Feuerwehr gelang es nach mehreren Stunden, den Brand auf den hölzernen Dachstuhl zu begrenzen. Grundmauern und Glockentürme konnten gerettet werden. Das Gewölbe kann aber immer noch nachgeben. Das bei der Brandkatastrophe teils geschmolzene Baugerüst soll in den kommenden Wochen entfernt werden, denn das lastet mit immerhin ca. 500 Tonnen auf dem Gewölbe. Deutsche Koordinatorin der Hilfsmaßnahmen ist die Kölner Dombaumeisterin AD Barbara Schock-Werner und ich habe sie heute am Rande einer Exkursion in Spanien sprechen können und gefragt, ein halbes Jahr nach dem Brand ist also die Einsturzgefahr immer noch nicht gebannt?
Das ist richtig. Weil man noch nicht genau weiß, wie sich alles verhält. Die sichern, die arbeiten sehr sorgfältig. Die abzustürzenden Teile sind angebunden oder abgenommen, aber es kommen aus den noch stehenden Gewölben immer noch Teile runter. Und man weiß auch nicht, ob die Gewölbe, die noch oben sind, wirklich oben bleiben, weil sie ja ausgeglüht sind. Und deshalb muss man noch sichern. Und was parallel läuft, sind die Untersuchungen. Zum Beispiel, also etwa sind die oberen 20 Zentimeter der Wände sind ausgeglüht. Da haben sie jetzt einzelne Steine genommen. Die müssen untersucht werden, ob sie noch tragfest sind. Die Oberfläche ist natürlich kaputt, aber der Architekt möchte sie oben lassen. Aber solche Untersuchungen werden gerade gemacht. Auch wie zum Beispiel die Steine der Wände auf Laserreinigung reagieren, weil ja überall dieser Bleistaub und die Bleiflocken drauf sind.
Ich höre daraus, an Sanierung ist überhaupt noch nicht zu denken. Sicherung hat offenbar Vorrang. Was schätzen Sie, wie lange das noch andauern wird?
Also ich glaube, dass der Wiederaufbau, dass man konkret dran geht, nicht vor Herbst nächsten Jahres beginnen wird. Also Villeneuve möchte, der Architekt, der leitende Architekt, möchte die Kirche wieder unter Dach haben. Das heißt, er sieht sogar die reale Chance, dass die Gewölbe in 5 Jahren vielleicht wieder drin sind. Die Sanierung, die Gesamtsanierung der Kirche wird sehr viel länger dauern, also 10 Jahre mindestens.
Was steht der Stabilität des Baus aus Ihrer Sicht im Wege?
Ja, vor allen Dingen der Grad der Ausglühung. Das heißt, wie ausgeglüht sind die Wände, wie tragfest sind zum Beispiel die Köpfe des Strebewerks und so weiter. Und das muss alles noch untersucht werden. Es darf noch keiner unter die Gewölbe und es darf noch keiner auf die Gewölbe. Und bis das soweit ist, wird es noch eine ganze Weile dauern.
Frau Professor Schock-Werner, Sie sind Koordinatorin der Deutschen Aufbauhilfe. Wir erinnern uns an Ihren Besuch mit der deutschen Kulturstaatsministerin in Paris. Damals, ich erinnere mich daran, sagten Sie, na, wir können uns vorstellen, dass die Deutschen mit schwerem Gerät vielleicht helfen, wenn die Franzosen es denn wollen und möchten. Gibt es Zusammenarbeit?
Es gibt Zusammenarbeit an einem ganz bestimmten Punkt. Die Universität Bamberg hat vor einigen Jahren die Querhäuser eingescannt und diese Daten liegen vor und die werden jetzt verglichen mit den neuen Daten. Und Professor Albrecht war schon zu einem Kolloquium in Paris. Die andere wirkliche Hilfe kann natürlich erst kommen, wenn die Arbeiten beginnen.
Und mit diesen Aufbau- oder Wiederaufbauarbeiten ist, wenn ich Sie so höre, doch gar nicht vor 2021 zu rechnen, oder?
Zumindest, also zweite Hälfte 20, vorher ganz sicher nicht.
Die Frage nach dem Wiederaufbau scheint mir immer noch ungeklärt. Also Spitzturm, Wiederaufbau nach dem Vorbild des mehr als 90 Meter hohen Turms, nach dem Vorbild von Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert oder anders? Wozu neigen Sie?
Nein, also intern ist es, glaube ich, längst geregelt. Die Kirche wird nachher so aussehen, wie sie vorher ist. Sowohl der Architekt als auch die UNESCO haben sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass dieses, das ist ein Kunstwerk, dieser Vierungsturm von Viollet-le-Duc rekonstruiert wird. Das andere läuft noch so offiziell, aber ich glaube, eigentlich ist es längst entschieden, man rekonstruiert das, was war.
Was ist Ihr Eindruck von der deutsch-französischen Zusammenarbeit? Sind das Schönwetterbekundungen oder sind da praktische Lösungen in Sicht?
Also ich kann mir vorstellen, das habe ich auch mit den Kollegen gesprochen, es sind zum Beispiel, nur ein Beispiel, fast 40 Obergartenfenster zu reinigen, zu restaurieren. Das ist ein Riesenaufwand. Und wenn die Franzosen mal festgelegt hätten, das und das und das und das soll mit den Fenstern geschehen, dann können wir sagen, und das habe ich auch im Kopf und das habe ich auch schon gesagt, 10 Fenster oder irgendeine andere Zahl übernimmt die Bundesrepublik und dann gucke ich, in welchen Werkstätten das geschehen sind. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, wo auch die Franzosen mit einverstanden sind. Denn sonst wird sich das endlos hinziehen.
Dann fühlt sich auch niemand bevormundet oder irgendwie auf den Schlips
Nein,
getreten.
Nein, die Franzosen müssen sagen, was passieren soll in jeder Richtung und dann können wir helfen.
Sagt die Kölner Dombaumeisterin Adi Barbara Schock-Werner ein halbes Jahr nach dem Brand von Notre Dame. Es war keine Fußballtrikot-Übergabe an den türkischen Staatspräsidenten wie im Fall Özil und Gündoğan vor der WM 2018. Und doch war es ein politisches Zeichen, das so nicht sein soll, weil Zeichen politischer Parteinahme auf dem Rasen nichts verloren haben. Die türkische Fußballelf der Nationalspieler salutierte nach dem späten Siegtor im EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien militärisch mit der Hand an der Stirn. Das wurde dann gepostet, macht man heute so. Torschütze Tosun schrieb auf Instagram: für unsere Nation, vor allem für jene, die für unser Land ihr Leben riskieren. Das wiederum haben die deutschen Nationalspieler Gündoğan und Can geliked. Es handelt sich bei der Solidaritätsgeste immerhin um eine international stark kritisierte Bodenoffensive türkischer Streitkräfte im Norden Syriens mit zivilen Opfern und Vertreibungen, die auch Außenminister Maas verurteilt. Gündoğan und Can taten politisch unschuldig, zogen das Like zurück. Can sagte der Bild-Zeitung, er sei ja Pazifist und sowieso gegen jede Art von Krieg. Sind das Loyalitätskonflikte oder Fehler bei der Zeichendeutung oder mangelndes Verantwortungsbewusstsein? Ist die Kritik daran an voreiliger, unüberlegter Vaterlandsliebe berechtigt oder scheinheilig? Fragt Uli Hufen.
Kein Zweifel, es war eindeutig, das Bild, das İlkay Gündoğan und sein Nationalmannschaftskollege Emre Can gestern auf Instagram geliked hatten. Da sah man Spieler der türkischen Nationalmannschaft kurz nach dem erlösenden Siegtreffer gegen Albanien, die rechte Hand an der Schläfe zum militärischen Salut. Wer nicht verstand, dass die Spieler die türkischen Truppen in Syrien grüßten, dem öffnete der Text zum Bild die Augen. Gündoğans Freund Cenk Tosun, der das entscheidende Tor geköpft hatte, schrieb: für unser Land, besonders für die, die ihr Leben für unser Land riskieren. Wenig später postete der offizielle Account des türkischen Fußballverbandes ein weiteres Foto von Mannschaft und Trainerstab, die ihren Sieg den Soldaten und Märtyrern widmeten. Nationalistischer und pathetischer ging es nicht. Die UEFA ermittelt, politische Botschaften sind auf dem Fußballplatz verboten. Weil auf dieser Welt leider wenig so inbrünstig gelesen und analysiert wird wie die Instagram-Accounts von Fußballern, sprachen sich die Likes von Can und Gündoğan schnell rum. Bild fragte empört, ob Gündoğan noch immer nichts gelernt habe. In den sozialen Netzwerken stapelten sich erboste Kommentare deutscher Patrioten und Begeisterte von Türken. Die Sache lief aus dem Ruder. Also taten die beiden, was man in einem solchen Fall als Vollprofi tut. Man löscht und dementiert. Beide sind Pazifisten, lehnen Krieg und Gewalt ab und wollten nur ihre Freude über das Tor teilen, sagen sie. Auch Bundestrainer Jogi Löw mochte kein politisches Statement erkennen. Klar, die EM steht vor der Tür, besonders Gündoğan ist unverzichtbar für die Mannschaft und eine Spaltung des Teams entlang politischer Überzeugungen kann Löw erst recht nicht brauchen. Nun ist besinnungsloser Nationalismus ekelhaft, türkischer genau wie jeder andere auch. Und ganz besonders dann, wenn er noch nicht mal mehr vor der Legitimierung, ja Verherrlichung von klar völkerrechtswidrigen Kriegen zurückschreckt, wie jetzt in Nordsyrien. Hier sterben jeden Tag Unschuldige. Das sollten selbst die politikfernsten Fußballer begreifen. Einerseits. Andererseits kann man Gündoğan und Can ernsthaft vorwerfen, dass sie einen Gruß an die türkischen Truppen schicken, wenn man weiß, dass die deutsche Regierung Panzer schickt? Oder ist das die gute alte deutsche Doppelmoral? Kann man den türkischen Nationalismus kritisieren, wenn man weiß, dass der Vorsitzende der Jungen Union Ciemiak gerade am Wochenende dem grünen Vorsitzenden Habeck fehlende Vaterlandsliebe vorgeworfen hat? Wenn der bayerische Innenminister Herrmann sagt, man dürfe erwarten, dass deutsche Nationalspieler Sympathie für die Soldaten der Bundeswehr haben? Oder um mal einen nur scheinbar abwegigen Vergleich zu wagen, kann man den Fußballern ihren Gruß ans Militär übel nehmen, wenn Peter Handke gleichzeitig unter dem Applaus großer Teile der deutschsprachigen Kulturwelt den Nobelpreis bekommt, obwohl er für Erdogans Berufskollegen, den serbischen Diktator Milosevic, sogar eine Grabrede hielt? Es geht hier nicht darum, etwas zu relativieren. Es geht um Fragen, die schwer zu beantworten sind. Nur eins scheint klar, der DFB mag es mit geschicktem Medienmanagement und Maulkörben für alle Spieler schaffen, die Politik fernzuhalten vom Millionengeschäft, von Toren und Flanken. Vielleicht ist es sogar für irgendetwas gut, wenn es diese künstliche Insel noch gibt. Der Rest der Gesellschaft allerdings kann sich diesen Luxus nicht erlauben. Die Politik lässt sich nicht ignorieren, der überall anschwellende Nationalismus lässt sich nicht ignorieren und Krieg erst recht nicht.
Sagt Uli Hufen. Die Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff sind fällig und da fangen wir aber auch erstmal mit einem Buchpreis an, nämlich eine Doppelspitze auch beim Booker-Preis.
We've operated as a jury.
Als Jury haben wir auf der Basis der Einstimmigkeit gearbeitet. Heute haben wir es mit Abstimmen versucht. Hat nicht funktioniert. Wir hatten zwei Romane, von denen wir unbedingt wollten, dass sie den diesjährigen Preis gewinnen.
Und weil in Großbritannien zurzeit sowieso alles anders ist und weil es in diesem Jahr auch zwei Literatur-Nobelpreise gab und überhaupt wurde der Booker Prize in diesem Jahr zum ersten Mal ebenfalls an zwei Autorinnen vergeben, obwohl die Statuten das eigentlich verbieten. Weil sich die Jury, wir haben es gehört, wie ihr Sprecher Pete Florence gerade sagte, einfach nicht einigen konnte. Bernardine Evaristo und Margaret Atwood heißen in diesem Jahr die beiden Trägerinnen der wichtigsten britischen Literaturauszeichnung. Und beide Frauen schreiben auch über Frauen. Die Britin Evaristo in ihrem Buch Girl, Woman, Other, in dem Geschichten von 12 Menschen, meist dunkelhäutigen britischen Frauen, miteinander verwoben sind. Die Kanadierin Atwood im Roman The Testaments, der in der nahen Zukunft in einem Nordamerika spielt, das zu einer theokratischen, patriarchalischen Diktatur geworden ist, in der Frauen massiv unterdrückt werden. Der Booker Prize ist mit 50.000 Pfund dotiert, die sich nun beide teilen dürfen. Der Schauspieler Dieter Jaslauk, der fast 40 Jahre lang zum festen Ensemble am Schauspiel Leipzig gehörte, ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren. Der gebürtige Dresdner begann seine Theaterlaufbahn 1958 am Theater Meiningen, wechselte dann nach Stralsund und startete sein Engagement in Leipzig als Kent in Shakespeares König Lear. In den 90er Jahren arbeitete er viel mit der Regisseurin Constanze Lauterbach zusammen. Der Leipziger Intendant Enrico Lübbe sagte heute: Ich bin unendlich traurig, dass Dieter Jaslauk nicht mehr unter uns weilt, aber auch unendlich dankbar, so einen tollen, besonderen, herzensguten Menschen kennengelernt zu haben. Die UNESCO und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen im irakischen Mosul gemeinsam zwei christliche Kirchen sanieren. Das berichtet die österreichische Presseagentur Katpress. Saniert werden demnach die syrisch-katholische Al-Tahira-Kirche und die lateinische Al-Sa'a-Kirche. Beide waren während der Besetzung durch die Terrormiliz Islamischer Staat beschädigt worden. Das Kirchenprojekt folgt einer Zusage der Emirate von 2018, gut 50 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau der Kulturstätten aufzuwenden.
Diese Ausgabe von Kultur heute endet. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Gleich nach den Nachrichten ausführlich. Dann um 18.10 Uhr die Informationen am Abend. Da geht es unter anderem um die heftigen Kämpfe in Nordsyrien. Ihnen einen guten Abend.